Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit. Am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Für viele ist der Gang in den Ruhestand eine persönlich große Herausforderung. Von einem auf den anderen Tag spielt die Position, die man im Beruf innehatte, die Wertschätzung, die man dort erlebt hat, keine Rolle mehr. Man ist offiziell nicht mehr Teil der produktiven Arbeitswelt, die oft als anstrengend empfunden wurde, die einem aber auch das Gefühl gegeben hat, etwas leisten zu können und damit auch einen Platz in dieser Gesellschaft zu haben. Und was kommt danach? Was bleibt von der Wertschätzung im Arbeitsleben, vom Wissen und den Fähigkeiten, die man im Berufsleben lange erworben hat? Und wie wird man im eigenen Umfeld in der Gesellschaft wahrgenommen, wenn man nicht mehr aktiv im Arbeitsleben steht? Gibt es weiterhin gesellschaftliche Wertschätzung, auch bis ins hohe Alter hinein, gibt es Orte, wo man sich aktiv einbringen kann. Ältere Menschen und ihr Leben im Ruhestand wertgeschätzt oder kaum noch wahrgenommen, unser Thema heute in der Lebenszeit. Und diese Lebenszeit lebt im besonderen Maße von ihren Erfahrungen im Rentenalter, aber auch, wie Sie als Jüngere auf die Generation der Älteren schauen, hat die Corona-Pandemie und auch die Rücksichtnahme auf die Älteren ihre Sicht verändert, werden Ältere heute eher als Belastung wahrgenommen. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, noch einmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und wenn Sie gerne zurückgerufen werden wollen, dann schreiben Sie gerne auch Ihre Telefonnummer dazu. Meine Gäste heute Morgen während der gesamten Sendung mit dabei und wir dürfen Ihnen aus seinem Urlaub zuschalten, Professor Clemens Tesch-Römer. Herr Tesch-Römer, guten Morgen.
Guten Morgen, freue mich dabei zu sein.
Leiter des Deutschen Zentrums für Altersfragen in Berlin und wir werden im Laufe auch dieser Sendung reden müssen, natürlich auch über viele wissenschaftliche Erkenntnisse, was den Blick auch auf die ältere Generation, auf ältere Menschen betrifft, auf eine Wertschätzung oder auch das Gefühl von Belastung. Und in dieser ersten halben Stunde mit dabei ist Cordula Weimann, Gründerin von Omas for Future. Frau Weimann, guten Morgen erstmal.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Rühl. Und auch Ihnen ein Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
Fridays for Future, Frau Weimann, das kennen viele, die Klimabewegung weltweit, da wo sich junge Menschen auch einbringen. Was verbirgt sich vielleicht ganz kurz hinter Omas for Future?
Omas for Future kennen mittlerweile auch sehr viele, denn wir sind mittlerweile in über 70 Städten in Deutschland mit aktiven Omas und Opas vertreten. Und wir informieren insbesondere dazu, wie der Einzelne mit seinem Verhalten und mit seinem Konsum und Lebensstil sich umweltschädlich verhält. Also wir informieren über die Auswirkungen unseres Verhaltens und sagen, die meisten wissen es gar nicht. Das will ja keiner extra machen, diese Erde zerstören. Die meisten wissen es nicht und es sind oft ganz kleine Schritte und Tipps und darüber informieren wir und regen zur Verhaltensänderung an, denn damit können wir bis zu 30% unseres CO2 einsparen. Also wir sind da viel schneller als der Staat und die Wirtschaft, die müssen ja erstmal planen und investieren. Und vor allen Dingen können wir im Bereich Artensterben sehr viel tun und das ist unsere Aufgabe.
Omas for Future heißt auch Opas for Future?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben viele Opas dabei. Aber es war schon der Impuls, dass auch gerade Frauen, wir sind ja also gerade im politischen Bereich in den letzten 50 Jahren nicht abgebildet gewesen, meine Generation. Und es ist ganz wichtig, dass wir endlich uns mit unserem Verständnis von Leben und uns mit unserer Sicht auf das Leben einbringen. Und gerade auch in der Rolle als Oma.
Sie sind heute, zumindest habe ich das gelesen, 63 Jahre alt, haben Kinder, haben auch Enkel. Waren Sie aktiv auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung oder hat Sie einfach das Engagement auch der Jugendlichen, der jungen Generation so imponiert, dass Sie gesagt haben, da müssen wir als Ältere auch mitmachen?
Nee, ich war nicht aktiv auf der Suche. Es war für mich also zum einen habe ich schon gemerkt, Mensch, so geht es nicht weiter. Und es muss was getan werden. Und ich habe immer gesagt, es müssen erst die Jugendlichen auf die Straße gehen. Wir Alten, wir können so viel nicht bewegen. Aber ich hatte nicht vor, mein gesamtes Leben zu verändern. Das habe ich jetzt aber getan. Und der entscheidende Impuls war wirklich der Moment, wo ich beim Fahrradfahren üben in die Augen meines Enkels schaute. Und ich sah darin so viel Vertrauen in mich und in die Großen, die Erwachsenen, die Erwachsenen sind ja oft Helden für so kleine Kinder. Und dieses Vertrauen, dass wir für ihn eine tolle Zukunft bedeuten und dass wir uns darum kümmern. Und da wurde mir klar, ich belüge ihn gerade. Eigentlich trage ich jeden Tag mit meinem Verhalten dazu bei, dass er diese Zukunft nicht hat. Und das ging für mich gar nicht mehr, weil ich liebe dieses Kind und ich möchte doch nicht seine Zukunft zerstören. Und das war dann wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, und jetzt muss was passieren.
Wir reden ja, Frau Weimann, heute über die Frage, wie wird man wahrgenommen, auch als ältere Generation? Gibt es diese Wertschätzung oder ist es doch so, dass man eher kaum noch, wenn man so diesen produktiven Teil in Anführungszeichen seines Lebens hinter sich hat, dass man da eher kaum noch wahrgenommen wird? Wie sind Sie aufgenommen worden bei den Jungen? Schon mit einer großen Portion Wertschätzung, zum Beispiel bei Fridays for Future?
Ja, ich möchte dazu zwei Dinge sagen. Das eine, ja, wir werden bei den Fridays, wir werden generell bei den jungen Menschen mit einer ganz großen Portion Wertschätzung aufgenommen. Und ich möchte nur ein Beispiel erzählen. Wir haben ja diese großen Omas for Future Herzen. Und ich war in Berlin unterwegs und ging in eine Straßenbahn und eine Station später ging eine Gruppe Jugendlicher rein, die sahen mich und fingen spontan einen Sprechgesang an. Wir lieben die Omas, dass es durch die ganze U-Bahn hallte und alle Leute sich umdrehten und danach haben wir uns ganz toll unterhalten. Ich erfahre oder auch alle Omas, wir erfahren von der Jugend ganz viel Wertschätzung, ganz viel Daumen hoch, ganz viel, ihr seid super, ihr seid spitze, toll, dass ihr für uns im Einsatz seid. Das ist das, was wir erleben. Aber das Zweite, und das war mir früher nie klar, was ich jetzt auch erlebe. Ich erlebe gerade, dass wir Frauen als Oma in der Werbung, ich mache mal zwei Beispiele, in der Straßenbahn ist eine Werbung, nimm Rücksicht auf Omi, und dann ist da das Bild einer 65-jährigen Frau, für die man dann, die schon anscheinend, auf die man Rücksicht nehmen soll. Und genauso beim VHS-Kurs, jetzt lernt Oma endlich chatten. Und da ist aber nicht das Bild einer 80- oder 90-Jährigen, sondern auch wieder einer 60-Jährigen. Und Oma werden wir zwischen 50 und 60, die meisten Frauen. Und dann sind wir voll fit. Wir haben berufliche Kompetenz, wir haben Lebenserfahrung, wir haben Weisheit, wir haben was zu sagen. Und wir werden von der öffentlichen Werbung auf die liebe, etwas tüdelige und ein bisschen schusselige und naja, so ganz fit ist die Oma ja in Bezug auf digitale Medien auch nicht. Darauf werden wir reduziert. Und das mag für Leute ab 80 oder 90 stimmen, aber das stimmt nicht für unsere Gruppe, die wirklich Oma und Opa wird. Und es gilt dringend daran zu arbeiten, dass unsere Gesellschaft da ein Bild bekommt, wo wir mit unserem Wissen einen Platz bekommen und auch eine Wertschätzung, denn die steht uns zu. Wir haben viel zu sagen. Und wir haben viel zu geben.
Vielleicht können wir das, was Sie gerade auch nochmal gesagt haben, auch weitergeben an Herrn Tesch Römer. Wir haben Weisheit, wir haben Lebenserfahrung, wir haben etwas zu sagen. Herr Tesch Römer, wird die ältere Generation so wahrgenommen? Wird sie so wertgeschätzt, dass die Jungen sagen, wir sind bereit, euch zuzuhören, weil ihr habt mehr Lebenserfahrung zum Beispiel als wir, ihr habt mehr Weisheit?
Naja, da reden wir wirklich über das gesellschaftliche Altersbild. Das gesellschaftliche Altersbild ist eben genauso, wie wir es eben gehört haben. Ältere Menschen sind hilflos, sind unterstützungsbedürftig oder auch eine Belastung. Und das, was einzelne ältere Menschen machen als Individuen, das wird gar nicht wahrgenommen. Das ist ein großes Problem, dass wir Ältere häufig so als eine homogene, einförmige Masse wahrnehmen und gar nicht mehr gucken, was machen denn die Einzelnen. Und neben den Omas for Future gibt es ja eine ganze Reihe von Beispielen. Ich nenne mal nur den Herrn Brömmer, Alfred Brömmer, der in Berlin die großen, zuerst die Intensivstationen und dann die Impfzentren aufgebaut hat, meiner Meinung nach auch schon über 70 ist. Und diese Wahrnehmung, dass er auch ein älterer Mensch ist, das wird gar nicht gemacht, sondern da wird der W, wo er also vorher beschäftigt war, das wird in den Mittelpunkt gestellt. Und die Leistungen, die Ältere immer wieder beitragen zur Gesellschaft, die gehen unter hinter diesem gesellschaftlichen, häufig negativen Altersbild. Und ja, das ist etwas, woran wir alle als Gesellschaften, als Einzelne arbeiten müssen. Das ist natürlich dann gerade bei den Omas for Future besonders auffällt, wenn sich, ich sag jetzt mal, ältere Menschen in Anführungszeichen, wenn ältere Menschen sich sozusagen völlig diskonform, völlig entgegensätzlich diesem negativen Altersbild verhalten, das fällt natürlich sofort auf, das fällt auch den Jungen auf. Und das ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, um dieses negative, manchmal eben auch bevormundende Altersbild zu verändern.
Frau Weimann, wie wichtig war es Ihnen denn auch nach diesen Corona-Erfahrungen, wo Ältere ja auch eher als Belastung auch wahrgenommen wurden, vielleicht ein Gegenbild zu entwerfen und zu sagen, wir wollen da auch der Jugend, den Jugendlichen etwas zurückgeben?
Naja, man muss ja sehen, wir sind im Grunde knapp vor Corona gestartet. Corona ging im März 2020 los und im Oktober 2019 hat sich die allererste Gruppe in Deutschland gegründet. Und in Corona-Zeiten sind wir auf über 70 Gruppen angewachsen, wo uns andere wirklich fassungslos anschauen, weil sie sagen, bei uns schrumpft das Ehrenamt und die ganzen Aktiven. Das zeigt mir, wie viele Frauen und Männer in Deutschland eigentlich nur darauf gewartet haben, dass jemand Älteres, also ich, gesagt habe, so Leute, wir haben was zu sagen, die Jugend braucht uns. Und das sehe ich wirklich so, weil wir sind 56% der Wähler. Wenn wir nicht ins Boot kommen, haben die Kinder keine Chance. Und das, da habe ich also wirklich sehr, sehr viel Zustimmung bekommen, trotz aller Lockdowns, die uns natürlich, und da gebe ich Ihnen recht, wir sind nicht so digitalisiert, wie es heute ein 20- oder 30-Jähriger ist. Wir haben viele Omas, die sagen, danke, ein Messenger-Dienst reicht mir und Twitter und Instagram und Facebook, das Ganze brauche ich nicht. Für den jungen Menschen undenkbar. Wir sind also wirklich ganz anderen Herausforderungen, vor andere Herausforderungen gestellt worden in der Corona-Krise, um uns deutschlandweit zu vernetzen, um uns trotzdem jeden Monat zu treffen in Zoom. Dazu haben wir Schulungen und Kurse gemacht. Ja, aber wir sind in der Zeit gewachsen, wo eigentlich alle sagten, jetzt muss man besonders auf uns Acht geben.
Herr Teschrömer, Sie haben eben gesagt, ein häufig negatives Altersbild. Vielleicht erzählen Sie nochmal, auch wir haben ja jetzt gerade sehr, sehr engagiert Frau Weimann auch erlebt, die vielleicht da auch für einen Überraschungseffekt auch nochmal gesorgt hat. Was ist das für ein Altersbild, dieses Negative? Wovon wird es geprägt?
Also in unserer, ich sag mal, Flaggschiff-Studie am Deutschen Zentrum für Altersfragen, dem Deutschen Alterssurvey, fragen wir eben, welche Bilder, welche Vorstellungen, welche Erwartungen Menschen an das Älterwerden haben. Und da gibt es im Grunde genommen auf der einen Seite diese negativen Erwartungen, also wenn ich älter werde, werde ich kränker, wenn ich älter werde, werde ich abhängiger, wenn ich älter werde, werde ich weniger respektvoll behandelt. Und die, ich sag mal, die positive Seite ist eben, ich fasse das immer zusammen mit einem Schlagwort, die späte Freiheit. Wenn ich älter werde, dann entwickle ich weiter, ich werde weiser und ich kann endlich das tun, was ich will. Und was man ganz deutlich sieht, ist, dass die meisten Menschen dieses negative Altersbild viel stärker verkörpern oder sagen, das erwarten sie, das sehen sie, als das positive Altersbild. Und diese Altersbilder, die haben natürlich auf der einen Seite ganz starke Konsequenzen dafür, wie wir Ältere behandeln. Interessanterweise, und das ist etwas, was auch immer übersehen wird, diese Altersbilder, die wir selber von anderen älteren Menschen haben, die werden, wenn wir älter werden, plötzlich auch sowas wie ein Gefängnis unserer Entwicklung, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und wenn wir eben erwarten, dass wir kränker werden, ja, dann, das können wir mit unseren Untersuchungen zeigen, dann werden wir auch kränker.
Sie haben gerade, Entschuldigung, Herr Teschrömer, Sie haben gerade von Eltern gesprochen und Ihrem Altersbild. Ist das auch dieses negative Altersbild, ein Altersbild, das die jüngere Generation mit Blick auf ältere Menschen hat? Kann man das übertragen?
Reden Sie jetzt von mir als Person?
Nein. Gesellschaftlich betrachtet. Also Sie haben ja gerade gesagt, Ältere erwarten, haben eine gewisse Erwartung, was ihr eigenes Alter.
Oh, das machen Jüngere auch.
Okay.
Nein, also wir untersuchen 40-Jährige und Ältere, also Menschen im mittleren Erwachsenenalter. Aber andere Studien zeigen auch, dass dieses, ja, deswegen ist es eben ein gesellschaftliches Altersbild, das wird auch von Jüngeren geteilt.
Okay.
Und da muss man, glaube ich, ansetzen. Wer mit den Omas for Future zu tun hat, der wird möglicherweise dieses eigene Altersbild auch korrigieren.
Gab es einen Überraschungseffekt, Frau Weimann, wenn man Sie als Omas for Future jetzt erlebt, auch bei Jugendlichen, dass Sie gesagt haben, so habe ich mir das nicht vorgestellt mit euch Eltern?
Also den Überraschungseffekt, den erlebe ich vor allen Dingen bei Journalisten. Also wie oft in den ersten Interviews ich die Rückmeldung bekam, sie sind aber keine typische Oma. Ich sage, was ist denn eine typische Oma? Ja, und dann, und das sage ich jetzt wirklich, also mit Strickmütze. Und da habe ich dann wirklich gesagt, ja, das ist das Bild in der Gesellschaft. Ich bin eine typische Oma, aber dieses Bild ist einfach nicht da. Und es wird Zeit, dass wir typischen Omas und auch Opas dass wir mehr Raum und mehr Stimme in der Gesellschaft kriegen. Wir werden gebraucht. Ich sehe das wirklich so.
Wir haben ja gerade
auch. Darf ich noch einen Punkt, der mir wirklich ganz toll gefallen hat bei Frau Weimann, noch mal rausstellen? In der Gesellschaft wird ja häufig über Solidarität der Jüngeren für die Älteren gesprochen. Und das, was die Omas for Future machen, ist genau das Umgekehrt, diese Solidarität der Älteren für die Jüngeren. Das finde ich ganz toll.
Würden Sie dann sagen, Frau Wehrmann, jeder hat es auch selber in der Hand, diesem typischen Altersbild, diesem negativen, wie wir gerade auch von Herrn Teschrömer gehört haben, nichts zu entsprechen? Also liegt es bei jedem selber, sich zu engagieren, da was da zu verändern an diesem Altersbild?
Wenn ich das jetzt einfach so unterstreiche, im Grundkern ja. Aber genau wenn jemand in dieser Schleife ist, dass er erwartet, er wird im Alter krank und hilfsbedürftig und kann da nicht mehr und eigentlich ist das Leben vorbei, dann ist das natürlich für denjenigen sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Aber ich kann Ihnen wirklich sagen, was mich so begeistert an der Aufgabe ist, unter anderem, dass ich erlebe, wie die Frauen und auch Männer, aber vor allen Dingen die Frauen, wie die auf einmal Kompetenzen entwickeln und Fähigkeiten, von denen sie nicht wussten, dass die in ihnen schlummern. Das ist nicht nur, dass wir eine Oma dabei haben, die war depressiv mit 50, weil sie schwerst erkrankte. Und die ist aus der Depression raus durch dieses sinnvolle Leben, was sie jetzt führt, sondern was ich auch erlebe, das ist eine, da habe ich viele Rückmeldungen von, aber eine, die sagte, ich habe mir ja gar nicht zugetraut, so eine Regionalgruppe zu leiten. Ihr habt mich ja wirklich überredet. Aber jetzt merke ich, ich kann nicht nur eine Gruppe leiten, ich rede sogar mit dem Bürgermeister. Und der Landrat hat mich letztens auch angerufen und ich war im Fernsehen. Und dass ich eines Tages mal vor Tausenden von Menschen stehe und eine Rede halte auf einer Demo, das hätte ich nie im Leben erwartet, dass ich sowas kann. So, und das ist nicht ein Einzelfall, sondern ich freue mich riesig. Ich habe so das Gefühl, manchmal in meiner Generation, bei mir war noch Kind, es bedeutete Kind oder Karriere. Es gab keine Kita im Westen und ich blieb 12 Jahre zu Hause. Und das ging vielen Frauen so. Und jetzt können die auf einmal zeigen, was wirklich in denen steckt, was sonst vielleicht im Wirtschaftsleben und im Beruf nicht möglich war. Und ich finde das spitze.
Wir wollen die Runde an dieser Stelle noch erweitern. Sabine Bier ist am Telefon mit dabei. Frau Bier, guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen.
Hallo. Von CURT, Kümmerservice für Menschen 60 plus aus Erfurt. Ich denke, wir werden nach den Nachrichten noch ein bisschen genauer erfahren, was sich hinter diesem Kümmerservice verbindet, was sich damit verbindet. Vielleicht aus Ihrer Sicht, wir haben gerade gehört, dieses Engagement, Frau Weimann hat es gesagt, wenn man sich einbringt, wenn man einen Ort hat, wo das möglich ist, das kann tatsächlich auch aus einer Depression, aus Einsamkeit heraus führen. Ist das eine Erfahrung, die Sie in Erfurt auch machen?
Ja, zum Glück haben wir diese Erfahrung auch gemacht und haben da auch ein paar ganz tolle Beispiele. Allein diese Teilhabe hat es einem älteren Herrn ermöglicht, aus seiner Verwahrlosung sozusagen herauszukommen. Ihm hat halt die Tagesstruktur gefehlt, er hat zu Hause nichts mehr gemacht. Und jetzt kommt er einmal die Woche zu uns in Spendencafé, isst eine Bratwurst und kommt dadurch wieder mit Leuten in Kontakt. Und durch diese Tagesstruktur, wenigstens einmal in der Woche, hat er sich so gewandelt, ist regelrecht aufgeblüht. Und das merkt man auch am Wohnraum. Also er engagiert sich jetzt, dass er auch guckt, dass er Nachbarn mitnehmen kann und dass die dann gemeinsam zu uns kommen. Also wirklich auch so ein kleiner Anleiter ist er geworden und kümmert sich in seinem Wohngebiet jetzt darum, dass andere, denen es ähnlich geht, auch wieder auf die Straße und hinausgehen können.
Wir werden nach den Nachrichten mit Ihnen noch reden und Sie werden uns erzählen, natürlich auch von älteren Menschen, die sich kaum oder wenig aus der Wohnung heraustrauen, die Schwierigkeiten haben, zu zeigen auch, dass sie Unterstützung finden, dass sie brauchen, dass sie sich einsam fühlen. Darüber nach den Nachrichten mehr. Frau Weimann, weil Sie bis 10:30 nur mit dabei sind, diese Wertschätzung, die Sie eben auch angesprochen haben, also wir haben was zu sagen, wir haben Weisheit, ist das etwas, was man als Ältere erwarten kann, weil man ein paar Jahre oder Jahrzehnte länger schon gelebt hat? Oder ist es falsch, solch eine Wertschätzung zu erwarten?
Ich weiß mal nicht, ob man sie erwarten kann. Sie ist einfach da. Wir haben Lebenserfahrung. Und ich kenne aus meinem eigenen Lebenskreis, wie viele Frauen sich auch innerlich weiterbilden und wie viele offen sind, wirklich nach dem wirklichen Sinn des Lebens zu fragen. Und der besteht ja nicht in höher, schneller, weiter. Und das haben wir zu geben. Und das gepaart mit unserer Lebenserfahrung, das ist wichtig für unsere Gesellschaft.
Wir
brauchen einen kulturellen Umbau.
Wird das wertschätzend wahrgenommen? Das ist ja die Frage.
Also wir Omas werden sehr wertschätzend wahrgenommen.
Alle. Aber darf ich da noch mal ganz kurz reinspringen und sagen, Moment mal, die Omas for Future sollten wegen ihrer Leistungen positiv wahrgenommen werden. Es gibt unter älteren Menschen auch schon ziemlich schreckliche Personen. Also man kann da ja vieles, da gibt es tolle, da gibt es schreckliche. Wir müssen die Individuen sehen und nicht Menschen nur wegen ihres Alters wertschätzen. Das Alter ist nur eine Zahl. Ich glaube, wir müssen eben hingucken und müssen das Alter nicht als Vorwand nehmen, um Menschen gering zu schätzen, sondern wir müssen in die Person, in das, was sie macht, in das, was sie ist, gucken.
Und umgekehrt, aufgrund des Alters wertschätzend auf Menschen zu gucken, würden Sie da auch sagen, nee, da muss man auf das Individuum schauen?
Man muss auf das Individuum schauen. Und ich glaube, dieser Punkt ist eben der, wenn wir diese Etikette festmachen, du bist 50, 60, 70, 80, 90 und mit 90 bist du dann dement, das ist, glaube ich, genau der Punkt, den wir überwinden müssen. Wir dürfen uns nicht von diesem Alter lenken lassen, zu sagen, oh, du bist weise oder du bist dement, sondern wir müssen auf das Individuum gucken.
Frau Weimann, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns von Omas for Future erzählt haben, von Ihrem Engagement und von dem, was auch ältere Menschen in diese Gesellschaft auch mit Blick auf die Jüngeren einbringen. Also herzlichen Dank dafür. Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Wertgeschätzt oder kaum noch wahrgenommen, ältere Menschen und ihr Leben im Ruhestand. Und wir freuen uns über Ihre Erfahrungen, über Ihre Anrufe oder E-Mails. E-Mail dann gerne auch mit Ihrer Telefonnummer. Aber erstmal die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie unser Hörerteam erreichen können. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Welchen Platz haben Ältere in unserer Gesellschaft, auch in den Familien? Werden sie respektiert, wertgeschätzt? Wird ihr Engagement erwünscht? Ältere Menschen und ihr Leben im Ruhestand. Unser Thema in der Lebenszeit bis 11:30 heute Vormittag mit Professor Clemens Teschrömer, ist der Leiter des Deutschen Zentrums für Altersfragen, und mit Sabine Bier vom Projekt CURT, Kümmerservice für Menschen 60 plus aus Erfurt. Hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail, wenn Sie uns von Ihren Erfahrungen berichten wollen, an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Frau Bier, nun hatten wir vor den Nachrichten überhaupt gar keine Zeit, mal über CURT zu reden, über den Kümmerservice für Menschen 60 plus in Erfurt. Vielleicht mal mit ein paar Sätzen, was verbirgt sich dahinter?
Genau, unser Kümmerservice, wie Sie es nennen, ist ein ISF-Projekt zur Stärkung der Teilhabe Älterer und Wege aus der Einsamkeit sowie sozialen Isolation im Alter. Wie gesagt, ESF-Projekt ist leider ein befristetes Projekt, bis dieses Jahr September nur noch. Und unsere Aufgaben sind eigentlich, bei Problemen zum Thema Rente oder Einkommen zu helfen, Antragstellungen zu unterstützen, Pflegegrade oder auch Grundsicherung im Alter mit zu beantragen. Und ansonsten, falls es Schwierigkeiten gibt mit der Mietwohnung oder mit den Nebenkostenabrechnungen oder allein auch der Wohnungserhalt im Alter, ist ein sehr großes Thema. Und auch für Leute, die einfach nur mal reden möchten und sich total einsam fühlen, die können sich an uns wenden. Und dann haben wir auch für diese Person Zeit.
Frau Bier, wir hatten ja mit Frau Weimann jetzt Omas for Future jemanden auch hier in der Runde mit dabei. Und sie steht ja für eine ganze Bewegung auch, wo Ältere sich einbringen, aktiv im Leben stehen. Und wir haben Sie eingeladen und mit dazu genommen, um auch ein Stück deutlich zu machen und herauszuarbeiten, das gilt nicht für alle Ältere. Es gibt viele, die sich eher zurückgezogen haben, die eher sich nicht mehr so raustrauen. Erzählen Sie mal, was sind das für Menschen und warum erfolgt dieser Rückzug? Warum sind Menschen eher dann im Verborgenen und leben im Verborgenen?
Ich habe einen 81-jährigen Herrn, den ich betreue. Der ist super gebildet und auch Gott sei Dank digital sehr erfahren. Der hat während der Pandemie keinerlei Kontakte mehr zur Außenwelt im herkömmlichen Sinne gehabt. Der hat einmal im Monat mit der Nachbarin 3 Hauseingänge weiter telefoniert und hatte ansonsten nur Online-Bekanntschaften, bis die Nachbarin zu ihm gesagt hat, es gibt Kontakt in Krisen, das Projekt CURT, wende dich da mal hin. Das hat er jetzt Gott sei Dank auch gemacht. Jetzt kommt er regelmäßig monatlich zu unseren Nachmittagen für Ältere, die mit der Gemeinde zusammen stattfinden, und ist total glücklich, wieder mit 10 oder 20 anderen Personen seiner Altersgruppe am Tisch zu sitzen und schwatzen zu können und sich nicht mehr zu Hause einsam hinter seinem PC zu verstecken. Oder dann, ja.
Ja, ich gebe das gerne auch mal an Herrn Tesch-Römer weiter. Hat da die Pandemie, Herr Tesch-Römer, dazu beigetragen, dass Ältere sich eher zurückgezogen haben, auch um sich selber natürlich zu schützen?
Also die Pandemie... Die Pandemie hatte, wir hatten genau diese Erwartung auch. Wir haben mehrere Erhebungen während der Pandemie machen können. Also eine im Sommer 2020, als die Angst groß war. Dann im Winter 2021, 2022 und jetzt auch bereiten wir die dritte Erhebung vor. Und das Besondere, das wir gefunden haben, wir haben eben gedacht, ja, die Älteren sind die, die am stärksten leiden unter diesen Einschränkungen und haben uns beispielsweise die Einsamkeit angeschaut. Und was wir gesehen haben, ja, Einsamkeit stieg bei den Älteren, aber sie stieg auch bei denen, die im mittleren Erwachsenenalter waren, also in den 40ern. Und aus anderen Untersuchungen wissen wir, dass die Altersgruppe, die am stärksten unter der Pandemie gelitten hat, die Jüngeren waren. Die Kinder, die Jugendlichen, die im Grunde genommen dabei sind, sich ein eigenes soziales Netz aufzubauen. Aber, und das ist, glaube ich, sozusagen ganz wichtig und ich glaube, das ist eben auch das, was Frau Kiel eben gesagt hat, wir dürfen nicht auf die Älteren ganz allgemein gucken, sondern wir müssen die hohen Unterschiede zwischen den Älteren, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Einbettungen in soziale Netzwerke und auch die Ungleichheiten sehen, also die Möglichkeiten, beispielsweise, die einem die finanzielle Absicherung gibt. Und diejenigen, die eben weniger Möglichkeiten haben, auszuweichen, die möglicherweise eben sich nicht so schnell Lieferdienste einkaufen konnten, das sind die, auf die wir unsere Augenmerke richten müssen. Und ganz besonders zu betonen ist es, dass diejenigen, die in Einrichtungen, in Pflegeheimen leben, dass die unter der Pandemie am allermeisten gelitten haben.
Herr Tesch-Römer, wir haben bekommen eine Mail von Martha Krämer. Und sie schreibt uns und sagt, seitdem ich im Ruhestand bin, nervt es mich total, dass ich immer wieder damit konfrontiert werde, dass ich nichts mehr mache. Also nach vielen, vielen erfolgreichen, hyperaktiven Jahren sagt sie, dass sie auch gerne einfach mal eine Zeit hat und haben möchte, wo sie vielleicht eigenen Hobbys ausschließlich nachgeht. Und sie sagt, natürlich werde ich nun als nutzlos gesehen und ich muss sagen, es ist nicht einfach für mich, mich dieser Wahrnehmung zu entziehen und mich nicht genauso zu fühlen. Also hängt Wertschätzung im Alter auch damit zusammen, dass Menschen weiterhin produktiv sind in der Familie, ehrenamtlich sich einbringen, so wie wir es eben von Frau Weimann zum Beispiel gehört haben?
Ein wunderbares Thema, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt. Wir halten es insbesondere, wenn wir im Beruf wichtige Positionen oder scheinbar wichtige Positionen mit Macht, mit Entscheidungsspielräumen hatten, halten wir es kaum aus, dass wir, wenn wir im Ruhestand sind, nicht mehr diese sozialen Rollen innehaben. Und ich bin eben der Meinung, wir müssen es auch aushalten können, mal nutzlos zu sein und mal einfach den Tag zu genießen. Und ich glaube, das muss die Gesellschaft auch machen. Denn wir müssen uns als Ältere, ich selber gehe ja im nächsten Jahr in Ruhestand, nicht immer rechtfertigen, dass wir da sind, indem wir irgendwelche Leistungen bringen. Und diese Balance zwischen dem, was wir gerne tun wollen, was möglicherweise von außen gar nicht als wertvoll gesehen wird, also dass wir auch mal das tun können, was wir nie haben machen können, und die Balance zwischen dem, dass wir was tun, was sinnstiftend ist, was Spaß macht, was toll ist, was auch für andere ist. Ich glaube, die müssen wir im Alter hinkriegen. Aber dieses Muße, das ist, glaube ich, etwas, was wir in unserer Gesellschaft lernen müssen.
Frau Bier, was ist Ihre Erfahrung? Werden Ältere anders wertgeschätzt, wenn sie sich noch aktiv einbringen in die Gesellschaft?
Also wir haben die Erfahrung wirklich gemacht, dass es so ist. Je mehr man sich engagiert, also wir haben Leute, die arbeiten zum Beispiel noch als Dolmetscher bei uns im Krankenhaus mit, weil sie ursprünglich aus Ungarn oder aus Sierra Leone sind und verschiedene Sprachen können, die haben natürlich ein ganz anderes Gefühl der Wertschätzung und auch des eigenen Selbstwertes, weil sie noch gebraucht werden. Und die vom Arbeitsleben in die Rente gegangen sind, wo von heute auf morgen quasi alle Aufgaben weggefallen sind, da ist niemand, der zu denen sagt, habt ihr super gemacht. Und das ist diese Wertschätzung, die aus unserer Sicht den Personen einfach fehlt aktuell. Weil keiner da ist, der sagt, es ist super, dass es euch gibt, weil sie vielleicht keine Enkel haben oder keine Familie haben, von denen irgendeine Rückmeldung kommt.
Hermann Müller.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, was Frau Kiel eben gesagt hat. Ich glaube, was ich eben über die Muse gesagt habe, das ist etwas, was wir noch entwickeln müssen in der Gesellschaft. Zentral ist tatsächlich diese Möglichkeit, etwas zu tun, wo ich das Gefühl habe, das ist etwas, wo mich andere wertschätzen, wo mich andere ja auch brauchen. Ich wollte nur ein ganz kurzes, weil das wirklich aus meiner Sicht eines der tollsten Beispiele ist. In Baltimore, einer amerikanischen Stadt in der Nähe von Washington, gibt es im Innenstadtbereich große Armut, viel Gewalt. Und was die dort in dem sogenannten Experience Corps gemacht haben, war, dass sie ältere, über 80-Jährige, mit Jüngeren, die in der Schule Schwierigkeiten hatten und wirklich ziemliche Rabauken waren, zusammengebracht und haben festgestellt, dass dieser Generationenkontakt sich auf die Gesundheit der Älteren ausgewirkt hat und positiv auf die Entwicklung der Jüngeren. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Punkt dieser Ermöglichung für die eigene Handlungsfähigkeit. Das ist extrem wichtig und das ist ja auch das, was offensichtlich bei Kurt gemacht wird.
Hermann Müller ist am Telefon, ruft aus der Nähe von Pforzheim an. Herr Müller, ich sehe 80 Jahre, jung, 80 Jahre alt. Ich grüße Sie erstmal.
Ja, okay, ja, danke. Dieses Jahr, Ende des Jahres werde ich 81, ja.
Erzählen Sie uns, Wertschätzung im Alter. Wie werden ältere Menschen aus Ihrer Sicht gesehen?
Ja, das kommt natürlich darauf an, wie sie sich aufführen sozusagen. Also von meiner Person, ich habe jetzt nur ein paar Stichworte aufgegriffen, weil ich dauernd noch mit dem Navi gefahren bin. Aber Wertschätzung muss man sich natürlich erarbeiten, die kriegt man nicht geschenkt. Es gibt ja das alte Sprichwort, Mitleid bekommt man geschenkt. Corona habe ich auch nichts mitbekommen, sozusagen persönlich, natürlich mit allen Vorsichtsmaßnahmen, aber das ist spurlos an mir vorübergegangen.
Sind Sie noch aktiv?
Ich bin tagtäglich morgens in der Firma.
Ah, okay.
Springe ein. Ich war gerade jetzt auf einer kleinen Kranreparatur, weil unsere Monteure, wir sind keine große Firma, aber die Monteure sind alle im Einsatz und wenn dann ein Kunde anruft, geht nicht. Dann springe ich schon mit ein und wenn man gefragt ist, macht einem das natürlich munter.
Das heißt, ich verstehe das richtig, dass Sie auch mit 80 Jahren immer noch einen Anruf Ihrer Firma bekommen. Kannst du einspringen, kannst du dein Wissen, deine Erfahrung einbringen?
Kundenanrufe. In die Firma bin ich mit beteiligt, sagen wir mal so.
Okay, Sie sind Miteigentümer dieser Firma.
Ja,
Was würden Sie sagen, läuft darüber bei Ihnen auch ein Großteil der Wertschätzung? Weil wir haben ja eben auch gehört, okay, wenn man dann nichts mehr macht, weil man sagt, okay, ich habe jetzt 40, 30, 35 Jahre hart gearbeitet, 45 Jahre, dann reicht es auch irgendwann. Also hängt Wertschätzung schon noch damit zusammen, dass man sich produktiv einbringt?
Also die Leute, wo im Kalender ihre Tage abzählen, wann sie in Rente gehen, die kann ich nicht verstehen, das sage ich gerade mal. Ne?
Sondern hallo? Für Sie war von vornherein klar, dass Sie auch weiterhin beruflich...
Schon, bei mir klingelt schon wieder, ich kriege tagtäglich viele Anrufe. Aber ich bin halt noch ganz, ganz aktiv.
Ich gebe das mal.
Fühle mich dabei wohl.
Ich gebe das mal weiter. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Herr Teschrömer, es gibt ja immer mehr Menschen, die auch jenseits der Altersgrenze, auch des Renteneintritts, auch weiter arbeiten. Die berühmten 450-Euro-Jobs, also diese Minijobs, auf jeden Fall über 1 Million, aber auch viele, die noch sozialversicherungspflichtig auch im Alter arbeiten. Ist das etwas, was auch zur Wertschätzung auch der älteren Generation dazugehört, diese Menschen auch weiter zu integrieren, wenn sie denn wollen?
Vielleicht ganz kurz noch mal was zur Ruhestandsgrenze. Wir haben ja eine relativ feste Ruhestandsgrenze, die nach oben hin wirkt. Es ist nur möglich, wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin zustimmt, dass man länger arbeiten kann oder wenn man eben eine eigene Firma hat, wie der Herr, der eben dran war. Und die Frage ist, sollte man diese Ruhestandsgrenze auflösen? Sollte man einmal im Jahr so einen Gesundheitscheck machen und dann sagen, ah, jetzt bist du so krank, dass du nicht mehr arbeiten solltest? Oder sollte man dabei bleiben? Ich bin ehrlich gesagt dabei, dass man diese feste Ruhestandsgrenze behalten sollte. Und, um das nochmal zu sagen, ich glaube, unsere gesellschaftliche Wertschätzung für Ältere sollte nicht daran geknüpft sein, dass die Älteren noch aktiv und gesellschaftlich produktiv sind. Ich denke, wer ein langes Arbeitsleben hinter sich hat und dann in Rente ist, der sollte weiterhin als Person wertgeschätzt werden. Ich glaube, es ist eher andersherum. Die Person, und wir befragen Menschen, die im Ruhestand noch arbeiten, also die Rentnerinnen oder Rentner sind und trotzdem noch erwerbstätig sind. Warum macht ihr das eigentlich? Macht ihr das, weil ihr das Geld braucht? Und ja, da gibt es welche, die das, bei denen das der Fall ist, wo die Rente zu klein ist. Aber die Mehrzahl der Personen sagt, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Also gar nicht so sehr, weil sie die Wertschätzung bekommen, wahrscheinlich bekommen sie die auch, sondern weil sie wirklich Spaß daran haben, weiter tätig zu sein und in der Arbeit Anregungen zu bekommen und wahrscheinlich auch, weil sie dann noch weiterhin Wertschätzung bekommen. Aber ich glaube, dieser Spaß an der Arbeit steht da im Mittelpunkt.
Und es gibt, Herr Teschrömer, sicherlich auch sehr viele, die zusätzlich zu ihrer Rente heute arbeiten müssen, zumindest auf dieser Minijob-Basis. Ich glaube, das muss man auch nochmal erwähnen.
Claudia, genau, das ist die erste Gruppe, von der ich gesprochen habe, die arbeiten müssen.
Ja, Claudio Goldschmidt-Böing ist am Telefon, 33 Jahre alt. Ich grüße Sie, hallo, guten Morgen.
Hallo. Ja, danke schön, dass ich hier in der Sendung sein darf. Zunächst einmal wollte ich sagen, dass ich die Schilderung sehr bewegend fand von der Dame, die bei Fridays for Future aktiv ist, als sie da schilderte, wie sie in die Augen von ihrem Enkel geblickt hat. Das fand ich sehr bewegend. Zum anderen wollte ich erzählen, wir waren gestern in der Kneipe in Köln-Rath und haben dort ein Spiel gespielt, das kannte ich selber nicht, Schocken heißt das, wohl ein sehr bekanntes Kneipenspiel. Und am Nebentisch saß ein älterer Herr und wir haben erstmal selber gespielt, auch ein paar Runden. Und dann jemand fragte, ob er mitspielen kann. Und es stellte sich heraus, dass er 85 ist. Und wir sind dann über dieses Spiel einfach ins Gespräch gekommen. Und er erzählte dann so eine Anekdote davon, dass er dafür gesorgt hat, dass in Köln-Rath eine bestimmte Straße zur Rechtsabbiegerstraße geworden ist. Also er hat sich da mit der Stadt Köln auseinandergesetzt. Und das war für mich wieder so ein schöner Anlass, so wieder darüber nachzudenken, wie man sich in der Gesellschaft engagieren kann.
Und, genau. Und wie ist es vielleicht, Herr Goldschmidt-Böing, wie schauen Sie auf Ältere? Das war jetzt fast ein überraschendes Beispiel. Toll, dass er sich eingebracht hat und auch zu zeigen, ey, ich engagiere mich, vielleicht wäre das auch was für dich. Wie schauen Sie eher auf die Älteren, auch mit Corona, eher mit Blick auf Belastung oder eher mit Wertschätzung?
Also ich würde sagen, es gibt nicht die Älteren, da muss man ganz klar differenzieren.
Das haben wir ja auch schon festgestellt hier.
Genau. Und ich habe selber in einer Generationen-WG gewohnt in München und ich habe da sehr viel gelernt. Und von daher, es gibt einfach, die Leute, die sich schon alt fühlen, gut, und die Leute, die noch jung im Kopf geblieben sind und einfach noch Dinge machen möchten, bewegen möchten und ja, das wäre so mein Blick auf die Sache.
Nun ist es ja so, gerade auch mit diesem technischen Fortschritt in dieser digitalen Welt, dass Ältere natürlich dann mal sehr schnell nicht mehr in der Lage sind, dem zu folgen oder mehr Zeit brauchen als diese berühmten oder bekannten Digital Natives. Was würden Sie sagen, auch jenseits dieser Techniken, die man heutzutage auch nutzt und anwendet, haben Ältere was weiterzugeben? Frau Weimann hat ja eben gesagt, also da ist auch ein Stück Weisheit da, da ist ein Stück Lebenserfahrung. Also gibt es auch etwas jenseits der Technik, was die Älteren weitergeben können?
Ja, also Entschleunigung, Geduld, Gelassenheit im guten Sinne, entspannter Blick auf die Situation einfach aufgrund der Lebenserfahrung.
Danke, dass Sie uns angerufen haben. Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Frau Bier, ich möchte nochmal auf Kurt, auf den Kümmerservice auch in Erfurt zu sprechen kommen. Was bedeutet es für Ältere? Wir haben ja eben auch schon in dieser Sendung gelernt, Wertschätzung, gesehen werden, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist. Was bedeutet es für Ältere, wenn sie nicht wahrgenommen werden?
Die meisten unserer Klienten, die auf uns zukommen, die sind schon mittendrin oder kurz vor einer Depression, weil sie einfach das Gefühl haben, sie werden vergessen in dieser Gesellschaft. Ne? Und da geht es nicht um Leute, die vielleicht in einem Pflegeheim wohnen, weil die sind ja rund um die Uhr in Betreuung oder die in eine Tagesgruppe gehen können, sondern die, die im hohen Alter noch allein zu Hause wohnen. Und die werden dann auf uns aufmerksam, zum Beispiel über eine Zeitschrift, die der Vermieter herausgegeben hat, wo unser Projekt vorgestellt wurde. Und die sind so glücklich, dass sie jemanden haben, mit denen sie sprechen können, wo man dann einfach nur zuhört und da ist für die. Wenn das uns nicht geben würde, das haben schon viele gesagt, haben sie, oder bevor sie uns kannten, mit dem Selbstmordgedanken gespielt. Und das ist echt traurig, dass es in dieser Gesellschaft so weit kommen muss.
Was ich mich gefragt habe, Frau Bier, auch in meinem eigenen persönlichen Umfeld, wie bekommt man diese Menschen mit, die total zurückgezogen leben, vielleicht auch von wenig Geld leben, wenig Kontakte auch haben? Wie können Nachbarn, wie können Sie natürlich auch als Projekt, wie können Sie diese Menschen, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, aufspüren?
Also zum einen kommen die Vermieterinnen auf uns zu, die sagen, da ist jemand, da könnte es Probleme geben oder der braucht vielleicht Hilfe und Rat. Ansonsten haben wir auch wirklich Leute, die uns anrufen und sagen, mein Nachbar von nebenan, können Sie da vielleicht mal gucken gehen? Und natürlich sind wir dann auch vor Ort und schauen, ob wir da irgendwie helfen können. Wir hatten auch schon Anrufe von zum Beispiel dem Gesundheitsamt, wo es hieß, da ist jemand, der muss jetzt in Quarantäne wegen einer Corona-Infektion. Ich habe extra gefragt, ich darf die Daten weitergeben. Haben Sie die Möglichkeit, dort Kontakt aufzunehmen? Allein wegen der Einkaufshilfe. Na, weil das sind Leute, die keine Angehörigen haben, die irgendwie einspringen können. Und dadurch, dass wir in Erfurt relativ gut vernetzt sind, gibt es immer irgendjemanden, der sagt, ich kenne jemanden oder eine Person, die Hilfe benötigt. Und ansonsten ganz viel auf Empfehlung. Mhm. Dass Leute, die schon bei uns waren, gesagt haben, darf ich das nächste Mal meine Nachbarin mitbringen? Die ist aber erst 75. Ja, natürlich darf die Nachbarin dann auch mit zu uns kommen.
Herr Teschrümmer, haben Sie als Alternsforscher einen Überblick, wie viele Menschen, ältere Menschen in unserer Gesellschaft in diesem Rückzug, zurückgezogen, auch ein Stück vereinsamt leben? Gibt es darüber überhaupt Anhaltspunkte, Zahlen?
Also wenn man unserer Studie trauen darf, das ist ja eine repräsentative Studie, die alle Gebiete in Deutschland, Nord, Süd, West, Ost, städtisch, ländlich abgreift und Menschen, die dort leben, befragt, dann kann man zwei Dinge sagen. Das eine ist die allergrößte Mehrzahl der Menschen in der zweiten Lebenshälfte, 40 plus, ist nicht einsam. Es gibt aber eine Gruppe, eine erhebliche Gruppe von 5-10%, die ist sehr einsam, die ist chronisch einsam, die ist dauernd einsam. Und etwas, was eben auch zu diesem negativen Altersbild entspricht, die Erwartung, dass die Einsamkeit mit dem Alter zunimmt, die stimmt nicht. Die Älteren sind nicht einsamer, die 80 plus sind nicht einsamer als die, die 40, 50 oder 60 sind. Aber es handelt sich eben um eine Gruppe, etwa 5-10%. Das sind über 2 Millionen der über 40-Jährigen, die groß ist und um die wir uns kümmern müssen. Das heißt, ja, wir können sagen, nicht die Mehrzahl, sondern eine kleinere Gruppe, aber die ist erheblich. Und ich denke, was sicherlich keinen Erfolg hat, ist, wenn man so große Kampagnen macht und sagt, die Alten sind einsam, wir müssen auf die Alten zugehen und wir müssen die Alten sozusagen vor der Einsamkeit schützen, das schüttet das Kind mit dem Bade aus, weil es eben zu viele Ältere gibt, die nicht einsam sind. Und das, was Frau Bier gesagt hat, die hat ja ganz viele unterschiedliche Anknüpfungspunkte benannt. Nachbarinnen, Nachbarn, Ärztinnen, Ärzte, das Gesundheitsamt, vielleicht auch Geschäfte. Wenn man sozusagen diese niedrigschwelligen Angebote achtet auf Menschen, die vereinsamt sind, die isoliert sind, die vielleicht nicht rauskommen und knüpft Kontakte zu Organisationen wie eben Kurt, die dann dabei helfen, aus der Einsamkeit rauszukommen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig.
Ich möchte vor den Nachrichten nochmal springen, weil er schon einen Moment in der Leitung auch wartet. Klaus Gengenbach, 69 Jahre alt, auch hier mit in die Runde auch mit hineinnehmen. Herr Gengenbach, guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen, Herr Röhl.
Hallo. Wir haben eben von Hermann Müller gehört, der Bauunternehmer, der gesagt hat, ich fahre mit 80 immer noch raus. Von Ihnen weiß ich zumindest, dass Sie, wir werden nachher noch darüber reden, was sich dahinter verbirgt, beim Senior-Experten-Service arbeiten, sich auch international auch noch tätig sind, sich dort einbringen. Warum war es Ihnen wichtig, nicht irgendwann zu sagen, Rente, Schluss, oder wir haben eben gehört, das waren anstrengende Jahre, jetzt reicht's auch und ich will auch mal so ein bisschen nutzlos mein Leben da genießen. Warum haben Sie gesagt, ich will mich einbringen?
Ich wollte eigentlich noch nach meiner beruflichen Zeit auch was Sinnvolles machen. Und da ich schon seit Lebens immer sehr viel unterwegs war und aktiv und da ich immer Spaß daran hatte, es war für mich nie mühsam, jetzt auf Dienstreisen zu gehen. Ich dachte, wie kann ich denn mein Fachwissen in der Touristik nochmal eben auch sinnvoll einsetzen? Und da gab es eben dieses Angebot vom Senior Expert Service, eben als Berater ehrenamtlich in Entwicklungsländer zu gehen und gerade kleine und mittelständische Unternehmen zu beraten.
Wir haben noch eine halbe Minute. Wertschätzung, spielt das für Sie eine entscheidende Rolle?
Ja, durchaus. Und das ist ja vorher schon angeklungen in der Diskussion. Da muss man ganz ehrlich sein, das ist schon natürlich ein Wechsel vom Berufsleben mit, ja, man fühlt sich schon bedeutend und wichtig und plötzlich eben ist man eben nicht mehr so wichtig. Und da, denke ich, muss man schon mit umgehen können. Und ich muss schon zugeben, also ich genieße schon, dass man eben jetzt auch durch diese Aufgabe wieder wertgeschätzt wird.
Sie werden uns von Ihrer Aufgabe erzählen, nach den Nachrichten. Wertgeschätzt oder kaum noch wahrgenommen, die Frage heute über unsere Lebenszeit, ältere Menschen und ihr Leben im Ruhestand. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns anrufen wollen und uns Ihre Erfahrungen schildern wollen.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Die letzte halbe Stunde der Lebenszeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Gibt es eine Wertschätzung für ältere Menschen und ihr Leben im Ruhestand oder werden Ältere gesellschaftlich eher als Belastung wahrgenommen? 00800 4464 4464, falls Sie uns Ihre Erfahrung, Ihre Meinung schildern wollen oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Sabine Bier ist bei uns in der Runde von Kurt, Kümmerservice für Menschen 60 plus aus Erfurt. Professor Clemens Tesch-Römer ist Leiter des Deutschen Zentrums für Altersfragen und seit kurzem mit dabei Klaus Gengenbach vom Senior Experten Service in Bonn. Dort arbeitet er ehrenamtlich mit. Herr Gengenbach, erzählen Sie, Sie sind im Ausland unterwegs, bringen Ihre Expertise aus Ihrem Berufsleben dort mit ein?
Ja, genau zu dem Thema hatte ich schon kurz angedeutet, zum Thema Tourismus und Hotellerie. Und das sind eben ganz unterschiedliche Einsätze, wo man eben für mehrere Wochen dann eben in einem Land ist und eben dort auch kleine und mittelständische Unternehmen berät oder auch Sozialeinrichtungen, NGOs oder auch staatliche Bildungsstätten.
Sie haben gesagt, Wertschätzung ist wichtig. Bekommen Sie vor Ort die Wertschätzung, die Sie sich auch ein Stück erwünschen?
Ja, also mehr, als ich das eigentlich gedacht hatte. Und man muss schon sagen, das hängt vielleicht auch mit diesen Kulturen zusammen. Gerade in Asien und Afrika gibt es ja grundsätzlich schon einen stärkeren Respekt gegenüber den älteren Menschen. Das ist auch vielleicht, die auch ganz anders hierarchisch denken. Und das ist schon mal ein erster Einstieg. Aber dann muss man sich das auch, wie schon angedeutet wurde, man muss sich das auch verdienen. Also man muss sich schon einbringen. Und dann wird einem schon, denke ich, deutlich mehr Respekt und auch Anerkennung entgegengebracht.
Wir haben Sie auch eingeladen. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen, weil Sie uns auch ein Stück schildern sollen und erzählen sollen. Respekt mit Blick auf das Alter, Wertschätzung. Wenn Sie da Ihre Erfahrungen schauen aus Ländern, in denen Sie bisher waren im Ausland und das mit Deutschland vergleichen, gibt es einen Unterschied?
Ja, durchaus. Also meine Erfahrung gerade in Asien und Afrika, dass eben auch ältere Menschen viel stärker in die Haushalte integriert sind. Ganz oft ist es mir begegnet, dass es eben mehr Generationen sind. Man eben da auch mit den älteren Menschen ganz anders umgeht, dass sie viel stärker im Familienbund eingeschlossen sind. Und das überträgt sich dann auch auf das Verhalten gegenüber dem Experten. Also bringt auch dem schon mehr Wohlwollen und Respekt entgegen. Und zum Beispiel ja auch in asiatischen Ländern, dass man oft auch mit so einer Ehrenbezeichnung angesprochen wird. Also ein bisschen vergleichbar mit dem Sir im Englischen oder Don im Spanischen, gibt es eben diesen Zusatz zum Vornamen.
Und Ehrenbezeichnung deswegen auch, weil zum Beispiel in Asien auch Ältere in der Gesellschaft selber auch, ich sage jetzt mal, geehrt werden oder ehrenvoll behandelt werden?
Ja, schon. Also das ist schon meine Wahrnehmung, deutlich anders als bei uns. Und ich glaube, was auch schon angesprochen wurde, dieses Thema der Vereinsamung, dort eben auch nicht so präsent ist, weil die eben stärker aufgefangen werden durch den Familienverbund.
Sie sagen deutlich anders als bei uns. Wie erleben Sie es denn in Deutschland? Wie werden Ältere gesehen und wahrgenommen und geschätzt oder auch nicht geschätzt?
Naja, das würde ich mit dem Vorredner auch anschließen. Das ist schon stark auch individuell abhängig. Und ich glaube, man muss halt schon auch sich versuchen einzubringen und entscheiden, was möchte man eigentlich im Alter. Ich glaube, das war für mich auch wichtig. Und ich kann auch durchaus nachvollziehen, dass Menschen sagen, na, ich habe so viel hart gearbeitet, ich will jetzt erstmal nichts tun. Das habe ich auch gehabt, so eine Phase. Aber die war irgendwann nach ein paar Monaten vorbei. Und dann muss man sich klar werden, was möchte ich. Und wenn man weiter teilhaben möchte und sich einbringen will, dann muss man natürlich auch Chancen oder Möglichkeiten suchen, wo man wieder Wertschätzung findet.
Herr Schrömer, wenn wir ins Ausland schauen, wie wir es gerade mit Herrn Gengenbach auch gemacht haben, schauen dort die jüngeren Generationen nochmal anders auf die Älteren als bei uns?
Das ist immer schwierig, wenn man diese lebendigen Eindrücke einer Person, die in diesen Ländern war, so ein kleines bisschen kontrastieren muss mit empirischen Befunden. Ich habe gerade mit einer Kollegin aus Israel eine Übersichtsarbeit geschrieben, genau zu der Frage, wo sind denn eigentlich die negativen Einstellungen zum Alter am stärksten? Und es gibt es gibt diese erste Hypothese, naja, in den Ländern, in denen die Einbindung in die Gruppe, in die Familie stärker ist, also wo man sowas wie kollektivistische Werte vertritt, da müsste die Achtung vor den Älteren höher sein als in westlichen Gesellschaften, in denen der Individualismus stärker ist, wo es eben auf Produktivität, auf Beitrag zur gesellschaftlichen Wertschöpfung ankommt, um wertgeschätzt zu werden. Erstaunlicherweise ist das nicht der Fall. In China zum Beispiel sind die Einstellungen gegenüber den Älteren ausgesprochen negativ. Und das ist auch in anderen östlichen und südöstlichen Ländern der Fall, also beispielsweise Indien oder Vietnam. Und da ist natürlich die Frage, wieso stimmt dann diese Annahme nicht? Und da gibt es zwei Alternativen. Die eine ist, dann, wenn wir einen besonders schnellen demografischen Wandel sehen, das ist beispielsweise in China der Fall, dann tritt das ein, was Sie unter dem Stichwort Belastungswahrnehmung thematisiert haben, dann werden auf einmal die immer größer werdenden Älteren tatsächlich negativer wahrgenommen.
Aber das haben wir ja, Herr Schrömer, bei uns auch. Jetzt Blick demografischer Wandel, Babyboomer gehen jetzt in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Das heißt, das, was wir dort in China erleben, ist möglicherweise, gilt auch für uns demnächst?
Nein, das kommt eben genau auf die Schnelligkeit an. Wir haben den demografischen Wandel sehr langsam erlebt. In China ist es sozusagen viel stärker komprimiert und plötzlich ist das Land alt geworden und wird von den Jüngeren ebenso wahrgenommen, dass die Älteren eben eine Belastung sind. Die dritte sozusagen Erklärung ist, arme Länder, bei denen ist das, wo es eben keine gute wohlfahrtsstaatliche Absicherung der Älteren gibt, sondern da, wo es auf die Familie ankommt, auch da ist es so, dass insgesamt die Wertschätzung der Älteren nicht so hoch ist. Und ich glaube, das muss man sozusagen sehen, wenn man sagt, es sind nur die kulturellen Werte. Sind es eben nicht, es sind auch diese Kontexte wie demografischer Wandel und allgemeiner Wohlstand einer Gesellschaft.
Günther Müller ist am Telefon, ruft aus der Nähe von Stuttgart an. Herr Müller, grüße Sie.
Ja, zunächst vielen Dank mal fürs Teilnehmen. Vorneweg, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich wohne in einem kleinen Ort, Welzheim bei Stuttgart. Und da gibt es eine andere Struktur. Da gibt es zumeist bloß also Wohngebäude, also Einfamilienhäuser und so weiter. Und ich wollte mal fragen, wie ist es über wie verhält es sich eigentlich jetzt im Bereich zwischen den Ballungsgebieten wie Berlin oder Mannheim und abgelegenen Orten? Gibt es da auch solche Hilfsangebote oder wie sieht es da aus? So auf die Art.
Ja, dann gehen wir das an Frau Bier weiter.
Ja,
Frau Bier, ja, erstmal herzlichen Dank, Herr Müller, auch für Ihren Anruf. Hören Sie gerne zu. Frau Bier, wie ist das? Ist es im großstädtischen Bereich eher möglich, sich um Ältere zu kümmern und auf dem Land schwieriger? Was ist da Ihre Erfahrung in Erfurt?
Also natürlich ist es für uns im Ballungsgebiet, im Großstadtbereich einfacher, die Leute zu erreichen. Aber wir haben auch aus diesen umliegenden Ortschaften von Erfurt Klientel, das auf uns zukommt, wo wir dann jedoch sagen, mit dem Hausbesuch oder Ähnlichem wird es schwierig. Dann bleibt es wirklich so, dass man sich in größeren Abständen immer mal bei uns im Büro trifft. Aber in Thüringen weiß ich, ist es im ländlichen Raum so, dass es auch andere Projekte gibt und andere Trägerstrukturen, die sich ebenfalls kümmern. Allein der Seniorenschutzbund ist ja sehr gut aufgestellt und kann bestimmt auch für den ländlichen Bereich Auskünfte geben und sagen, welche Anlaufstellen in der Nähe sind.
Frau Bier, nun haben wir eben auch mit Herrn Gengenbach vom Senior Experten Service gesprochen über das Thema Wertschätzung auch der Älteren. Was ist Ihre Erfahrung auch im Projekt? Gibt es diese Wertschätzung? Gibt es auch eine Wertschätzung auch für Ihre Arbeit, dass Sie sich um ältere Menschen kümmern, die eher vielleicht in einer selbstgewählten oder auch nicht selbstgewählten Nische leben?
Also das muss man ja mit verschiedenen Aspekten betrachten. Zum einen aus Sicht des Klientel, die sind natürlich super glücklich und sehr dankbar, dass es uns gibt und dass sie mit jedem Anliegen zu uns kommen können. Aber auch von Seiten der Stadt, der Kommune beziehungsweise anderer Träger bekommen wir natürlich die Rückmeldung, dass es gigantisch ist, dass es unser Projekt gibt und wir mit Rat und Tat, egal bei welchem Problem, zur Seite stehen können.
Nun haben wir, Herr Gengenbach, noch eine Mail bekommen von Effi Mandt und sie erzählt selber in Tansania, im Gazastreifen, in Jordanien auch gewesen. Und sie sagt, Senior Experten Service, das sind über 10.000 Rentner und Rentnerinnen, die unterwegs sind. Ist das irgendwie eine große, muss man sich das als große Gemeinschaft vorstellen oder haben Sie Kontakte? Wie erleben Sie das?
Naja, das ist so, dass natürlich für verschiedene Fachberufe, das sind ja Spezialisten für ganz eigene Segmente und zum Teil gibt es eben schon auch Erfahrungsaustausch oder wenn man eben in ein bestimmtes Land geht, kann man sich informieren, wer war schon dort und kann dann mit den Kollegen sich austauschen.
Nun ist gekommen eine Mail oder zwei Mails, die ich gerne mal aufgreifen möchte. Das erste ist eine Anregung an Frau Weimann. Ich weiß ja nicht, ob sie uns noch zuhört von Omas for Future, nämlich der Hinweis darauf, man möge doch bitte umgehend die Bezeichnung Oma für ältere Frauen einstellen. Das sei so, die Hörerin, sei sie für ihre Enkelkinder, da sei sie eine begeisterte Großmutter, aber für alle anderen sei sie entweder eine ältere Frau oder aber sie möchte gerne als Individuum da auch wahrgenommen werden. Und das zweite geht, Herr Teschrö, immer vielleicht an Sie. Das ist nämlich der Hinweis, dass Männer und Frauen unterschiedlich wahrgenommen werden. Zum Beispiel jenseits der 50. Verbunden mit der Erfahrung ab 50 werden Frauen nicht mehr wahrgenommen in dieser Gesellschaft. Bei Männern spielt das keine Rolle. Ein Mann ist immer ein Mann. Gibt es Unterschiede?
Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ganz kurz vielleicht nochmal diese Omas for Future. Bitte ändert das nicht. Bitte ändert diese Bezeichnung nicht. Ältere Frauen for Future, das hätte überhaupt nicht diesen Aufmerksamkeitseffekt. Dass es eben gerade sozusagen die biederen alten Frauen sind, Omas, die for Future sind. Das ist das, was sozusagen, was das Aufmerksamkeitserregende ist. Und dann, wenn man genauer hinguckt, sind es einfach tolle Personen. Ja, das stimmt, es gibt ganz deutliche Altersunterschiede, Geschlechtsunterschiede im Älterwerden. Nicht nur in der Wahrnehmung, sondern auch in der Befindlichkeit, in der Frage, wer Pflege übernimmt, wer Sorgetätigkeiten für Enkel, aber auch für pflegebedürftige ältere Menschen gibt. Das gibt es ganz deutliche Unterschiede. Und ja, die Wahrnehmungs- und Bewertungsunterschiede zwischen Frauen und Männern hängen eben davon ab, unter anderem davon ab, dass die Machtpositionen, dass die finanzielle Situation von Männern ein Leben lang viel besser sind als die von Frauen, zumindest hier in Deutschland. Und ich denke, da müssen wir unbedingt eine Angleichung der Geschlechter anstreben. Und ich denke, dann ist diese Wahrnehmungsunterschiede oder ein großer Teil der Faktoren, die diese Wahrnehmungsunterschiede hervorbringen, auch nicht mehr da.
Frau Bier, kennen Sie das auch von Ihrer Arbeit, dass ältere Männer, ältere Frauen unterschiedlich wahrgenommen werden und auch für sich selber spüren, dass es einen deutlichen Unterschied gibt?
Eigentlich nicht, weil dadurch, dass wir oder unser Standort ja in Ostdeutschland ist, sind ja die Frauen bei uns auch ganz anders sozialisiert worden und auch aufgewachsen. Die waren schon immer berufstätig, die haben immer für sich selber Rede und Antwort stehen müssen und waren nie in Abhängigkeit ihres Ehepartners. Daher können wir das aus Erfurt nicht bestätigen.
Mhm. Uns hat angerufen Ingrid Scheuermann, 66 Jahre alt, und sie erzählt von ihren Eltern, die in einer Seniorenwohnung gelebt haben. Dort gab es einen Club und man hat miteinander gelebt, miteinander gefeiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Mehrgenerationenprojekt auch nochmal ist. Aber Frau Bier, ist das schon ein Ansatz, Orte zu finden, Orte zu entwickeln in einer Kommune, wo mehrere Generationen miteinander leben, sich miteinander austauschen, vielleicht auch miteinander feiern können?
Auf jeden Fall. Und das wird auch immer wichtiger, je mehr oder je älter die Personen werden, weil Ehepartner zum Beispiel nicht mehr leben oder die Kinder so weit weggezogen sind, dass kein Kontakt mehr ist. Deswegen ist gerade der Bereich des eigenen Wohnquartiers mit den kurzen Wegen, vielleicht im Haus in der untersten Etage so einen Raum zu haben, wo man sich treffen kann, mit jeder Altersgruppe ganz, ganz wichtig.
Die Frage auch an Herrn Teschrömer: In dem Moment, wo Generationen zusammenkommen, wir Orte entwickeln, und es gibt sie auch, trägt das bei zur vielleicht gegenseitigen Wertschätzung auch zwischen den Generationen auch nochmal mehr, und es ist erforderlich, das auch in Zukunft mehr zu tun?
Unbedingt. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie gehen jetzt, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, Herr Röhl, aber Sie gehen jetzt in einen Club, oder ich gehe in einen Club, ich bin jetzt seit in diesem Jahr 65, dann ist völlig klar, da ist eine Alterssegregation. Ich würde komisch angeguckt, außer ich bin völlig verrückt aufgemacht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Gesellschaft kennzeichnet. Wir haben eine sehr starke Abgrenzung der Altersgruppen voneinander. Und wenn wir das durchbrechen, auflösen können, indem Ältere mit Jüngeren Kontakt haben. Und ich glaube, was eben ganz wichtig ist, dass die Älteren in diesem Kontakt nicht als diejenigen agieren und wahrgenommen werden, die Hilfe suchen, sondern als diejenigen, die auch Hilfe geben. Ich glaube, dann erwächst wirklich so eine gegenseitige Wertschätzung. Es ist übrigens auch bei den Älteren gar nicht so selten, dass die Jüngeren als Altersgruppe wahrgenommen ist, die man nicht mehr versteht, die man merkwürdig findet, die man auch nicht unbedingt wertschätzt. Und diese gegenseitige Wertschätzung der Generation, die kann man nur erreichen, wenn man Zeit miteinander verbringt, wenn man gemeinsam was miteinander tut.
Herr Gengenbach, wie ist das in den Ländern, in denen Sie waren? Gibt es diesen Kontakt vielleicht mehr als bei uns in Deutschland zwischen den Generationen?
Ja, also meine Erfahrung, ich kann es ja nur für die Länder Indonesien, Mongolei und auch Madagaskar sagen. Das sind natürlich sehr traditionelle Länder. Und da ist es tatsächlich so, dass eben da auch ein ganz anderer Austausch stattfindet und dass man eben auch stärker auf einen zukommt. Und ich wollte es nochmal transferieren. Man muss nicht immer nur ins Ausland gehen. Es gibt auch vom SES noch eine Einrichtung, die nennt sich VERA, Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen. Und dort wird genau das gemacht, was vorher angesprochen wurde. Ältere Menschen treten als Mentor auf, als Coach und betreuen junge Auszubildende, damit diese ihre Prüfung bestehen. Und sind eben dann ganz eng in Kontakt mit denen, treffen sich ein-, zweimal die Woche und helfen denen eben bei den Hausaufgaben, bei der Prüfungsvorbereitung. Und da gibt es eben auch von den jungen Menschen ganz viel Wertschätzung, weil eben dort eine richtige Hilfestellung geleistet wird.
Peter Killmann aus Bremen ist am Telefon. Herr Killmann, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Sie wollen nochmal, so verstehe ich das hier zumindest auf meinem Bildschirm, darauf aufmerksam machen, dass die Älteren von heute nicht die Älteren von gestern sind.
Ja, ich höre Ihren Bericht die ganze Zeit. Schönen guten Tag erstmal an die Runde. Schön dabei sein zu können. Und ich habe immer so das Gefühl, ich selber bin auch 62, die Älteren, sagen wir 60 plus, um die geht's ja hier, die werden immer so hingestellt wie eine Statue, also wie eine Figur, die hat ihren Dienst gemacht, wird weggestellt, keiner beachtet sie. Ich denke, mein Augenmerk liegt darauf, vielleicht auch, weil ich mich persönlich dafür interessiere, die Älteren von heute sind ja die Jungen aus den 70er Jahren, 80er, 60er Jahren. Mir ging nur durch den Kopf, gehen Sie mal rein, gucken Sie mal die großen Rockfestivals an, die laufen. Wacken jetzt, was kommen wird, das große Hellfest in Frankreich, die großen, mindestens 60% der Protagonisten, die da sind und als Headliner auftreten, sind jenseits der 60. Das sind berühmte Leute, die seit 30, 40 Jahren Musik machen. Die Toten Hosen sind in meinem Alter. So Protagonisten wie die Guns N' Roses, die Purple treten auf als Headliner. Alice Cooper ist weit über 70. Da gehen 60.000 Leute hin.
Ja, die Rolling Stones gehen auf die 80 zu.
Ja, eben. Und da gehen 60.000 Menschen hin, die nicht alle jung sind. Das ist ganz klar. Die haben auch ihre alten Fans, die da auch hingehen. Aber viele junge Fans feiern die auch frenetisch. Und das ist doch auch Wertschätzung, weil diese Leute haben einfach Erfahrung, die machen was, was den Leuten gefällt. Weil es ist in der Kunst anders, ich weiß nicht. Es gibt ja auch hier, Armani ist jetzt, ich weiß nicht, über 80 geworden, ne? Oder 80. Der hat eine riesen Modenschau gemacht. Vielleicht ist es in der Kunst anders, dass das Alter da eigentlich keine Rolle spielt.
Ich greife das gerne nochmal auf, Herr Killmann, und gebe das auch nochmal weiter, Herr Strömer. Wir müssen es ja nicht nur an Künstlern und Modedesignern festmachen. Die Jungen der 70er, 80er Jahre, die heute ins Rentenalter auch kommen, ist das eine andere ältere Generation als frühere ältere Generationen?
Immer wenn ich das Wort Generation in dem Zusammenhang mit Altersgruppen höre, dann will ich protestieren und sagen, bitte, bitte, Generation bezieht sich auf die Geburtsjahrgänge. Ich bin ein Babyboomer, ich bin ein Boomer, ich bin 57 geboren, gehöre also diesen geburtenstarken Jahrgängen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wir müssen sozusagen immer auch unterscheiden, in welchen historischen Zeiten sind wir geboren, sozialisiert worden, haben unsere grundlegenden Erfahrungen erworben, hatten Möglichkeiten oder auch keine Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Generationen, also die nachfolgenden Geburtsjahrgänge der Menschen, die ins Alter treten, sich deutlich unterscheiden. Gesundheit ist, also die sogenannte funktionale Gesundheit, das, was man machen kann, ist deutlich besser geworden bei den nachwachsenden Generationen älterer. Und eben auch bestimmte Werte haben sich deutlich verändert. Und das zeigt sich dann unter anderem eben auch in diesem veränderten Alter der Musikprotagonisten. Das ist vielleicht, hat sich auf den Arbeitsmarkt nicht so stark durchgeschlagen, wie es im Musikgeschäft ist. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Die Altersgrenze habe ich eben schon angesprochen.
Wir haben nur noch ein paar Minuten bis zum Ende der Sendung. Frau Bier, deswegen auch noch mal die Frage an Sie. Was wünschen Sie sich mit Blick auf die älteren Menschen? Ist es heute eine andere, ich darf ja nicht mehr Generation sagen, also sind es heute andere Jahrgänge, die alt werden, die anders auch in Kindheit und Jugend sozialisiert wurden als vielleicht in frühere Jahrgänge?
Ja, definitiv. Weil die jungen Alten, also gerade die jetzt so 60, 65 sind, die sind alle noch berufstätig und haben ganz andere Netzwerke als die Älteren in diesem Bereich, also die 80, 85 oder 86 Jahre sind, die ja auch ohne Digitalisierung aufgewachsen sind. Und viele von diesen Älteren, Ende 70, Anfang 80, die haben ja zu Hause auch meist gar keine Technik. Also wir haben zum Beispiel jetzt eine Art Coworking Station eingerichtet und stellen gerade für diese Zielgruppe Laptop mit Internet, Scanner, Drucker und dergleichen zur Verfügung, dass wir alle gemeinsam auf einem Stand sind und zu sagen, wir können miteinander in Kontakt treten und auch uns selber versorgen. Also klar, mit Hilfe natürlich, aber trotzdem mir auch weitere Fähigkeiten aneignen, was die jungen Alten gar nicht brauchen, weil sie damit einfach im beruflichen Kontext schon zu tun hatten.
Herr Gengenbach, 69 Jahre alt, ich habe es irgendwann gesagt, geht's noch mal raus ins Ausland oder ist die Phase für Sie persönlich abgeschlossen?
Nein, ich fühle mich noch jung genug oder aktiv genug. Ich gehe jetzt gerade im August für 3 Wochen nach Uganda.
Ah, okay. Was machen Sie dort?
Dort berate ich eine Lodge in einem Nationalpark, die eben auch ihren Service und ihre Marketingaktivitäten verbessern möchten.
Und große Vorfreude wahrscheinlich.
Ja, nach 2 Jahren Pause freue ich mich schon wieder. Und es ist auch immer anregend. Und man bekommt ja auch, man gibt viel, aber man bekommt auch viel zurück. Das ist so meine Erfahrung.
Herr Teschrömer, Sie haben es eben gesagt, nächstes Jahr ist die Zeit des Ruhestandes auch bei Ihnen. Gibt es was wie eine Sorge? Was bleibt von all der beruflichen Wertschätzung? Oder ist es einfach so als Wissenschaftler, dass man seinen Anerkennungsstatus behält und auch, wenn man möchte, jederzeit weiterarbeiten kann?
Na, ich würde sagen, im Augenblick bin ich tatsächlich in der Planung. Was mache ich eigentlich? Mache ich das, was ich Jahrzehnte gemacht habe, wirklich weiter? Oder erfreue ich mich jetzt mal an und unterstütze auch meine Kinder, indem ich tolle Zeit mit meinen Enkeln verbringe? Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man Pläne macht. Dass man sagt, ach, ich gönne mir mal eine Auszeit oder ich versuche mal was ganz anderes zu machen. Ich gucke mal sozusagen rein in so etwas wie Flüchtlingshilfe. Und ich selber sehe das im Augenblick als eine große Chance für mich. Und immer das weitermachen, was ich jetzt bis jetzt schon gemacht habe, ist auch so ein bisschen langweilig. Also ich denke, es gibt die Möglichkeit, in der Wissenschaft weiter tätig zu sein. Aber es gibt auch viele, viele neue Chancen, die sich mit dem Alter eröffnen.
Und wer sich einmal, Herr Teschrömer, erkundigt, zum Beispiel vom Bundesfreiwilligendienst über all die freiwilligen Agenturen, der sieht, und können Sie das bestätigen, dass es eine Menge Möglichkeiten gibt, wo die wollen und können, sich jederzeit in unsere Gesellschaft einbringen können?
Unbedingt. Es gibt in jedem Kreis, in vielen Gemeinden ein sogenanntes Mehrgenerationenhaus. Das sind nicht Wohnhäuser, sondern das sind Treffpunkte. Das sind kommunale Treffpunkte, wo man hingehen kann, wo man einfach auch einen Kaffee trinken kann, wo man sich eben auch erkundigen kann. Wo kann ich mitmachen? Wo kann ich das, was ich kann oder vielleicht auch nicht kann? Also wo kann ich das, was ich kann, einbringen oder wo kann ich neue Dinge lernen, Neues mal ausprobieren? Und das würde ich jedem empfehlen.
Das nehmen wir als Schlusswort.
Mehr, genau.
Entschuldigung, das nehmen wir als Schlusswort. Wertgeschätzt oder kaum noch wahrgenommen, ältere Menschen und ihr Leben im Ruhestand, unser Thema heute in der Lebenszeit. Ich danke meinen Gesprächsgästen. Ich danke Ihnen, die Sie angerufen haben, uns Ihre Erfahrungen auch geschildert haben. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl. Ihnen einen schönen Tag.